Vielen Dank, Silvia und Vero, für diesen Erntedank-Lobpreis. Und von der Größe Gottes springen wir jetzt gleich mal zu was ganz Kleinem. Thorsten? Mag nicht? Ja, hier. Jetzt mag er. Wer weiß, was das ist? Gras, ja, und das hier? Ja, es sind keine Getreidekörner, es sind tatsächlich Grassamen, Rasensamen. Das wird hoffentlich irgendwann mal eine ganz normale Wiese. Ganz normales Gras, wie man es vielen, vielen Stellen findet. Frage an euch, wozu ist Gras gut? Wer braucht sowas? Kühe? Ja, was war das? Fußball? Ja, Fußball und die Kühe. Das Vieh, ja natürlich, ne? Also Kühe. Ne? Wenn eine Kuh eine saftige Wiese sieht, macht die Kuh, ja, dann läuft ihr das Wasser im Mund zusammen und die Wiederkäuung setzt schon mental ein, ja, und es geht los und die Kuh sagt, jawohl, so eine Wiese, das ist doch das Beste, was mir passieren kann. Und sie schlägt sich den Bauch voll, sie frisst, sie käut wieder, sie lässt es sich schmecken. Und so Gras ist, ja, für eine Kuh ist Gras wie für uns eine Pizza oder so. Ja, also die Kuh freut sich am Gras und wird vom Gras ernährt. Jetzt frisst diese Kuh dieses Gras. Jetzt ist die Frage, was macht sie damit? Sie macht Milch. Ja, eine Kuh produziert Milch. Ich weiß nicht, jedermann mag Milch. Und trotzdem gibt es viele, die noch sagen, Milch macht müde Männer munter. Und also bei uns in der Familie ist der Milchverbrauch relativ hoch. Wir brauchen viel Milch miteinander, weil wir mögen die einfach. Und wem haben wir das zu verdanken? Der Kuh und dem Gras. Weil die Kuh macht aus dem Gras Milch. Aber die Kuh macht nicht nur Milch. Die Kuh macht auch noch was anderes. Die Kuh macht auch Schokolade. Also, ja, wenn sie lila ist. Naja, also vielleicht auch nicht jede Kuh. Nein, und auch nur durch Umwege. Ne? Aber, ja, also Kakao und so dazu. Aber eins ist wichtig. Ohne Gras und ohne Kuh keine Schokolade. Ist doch einfach so. Keine Milch, keine Schokolade. Ob lila oder nicht die Schokolade, ist relativ wurscht. Wir brauchen Gras und Kuh dazu. Allerdings kann man aus dem, was aus der Milch ja noch andere Milchprodukte machen, Käse zum Beispiel. Also ich, wenn ich irgendwo bin und dann gibt es da so eine Käseplatte, also da lasse ich ja jeden Kuchen dafür stehen. Ja, also ich jetzt. Ne? Ich weiß, es gibt andere Leute, die mögen lieber die Sahne, die aus der Milch gemacht wird, zum Kuchen oder Joghurt und Quark und was man alles so aus Milch machen kann. Aber nicht vergessen, ohne Gras und Kuh kein Käse, keine Milchprodukte. Und natürlich, jetzt bitte ich alle Vegetarier wegzugucken, kann man die Kuh auch selber essen. Ja? Auch das ist lecker und man muss sagen, ohne Gras keine Kuh, kein ordentliches Steak. Ist einfach so, muss man durch. Und das Ganze nennt man Nahrungskette. Ja? Man fängt beim Gras an und am Schluss werden wir irgendwo dadurch ernährt. Frage ist nur, wo kommt das Gras her? Wenn wir in die Bibel gucken, lesen wir, die Erde lasse aufgehen Gras und Kraut am dritten Tag. Man kann das Ganze naturwissenschaftlich angehen, man kann aber auch sagen, hey, unser Gott hat Gras geschaffen und Gras gibt es überall auf der Welt. Außer da irgendwo, wo die Petra immer rumfährt, aber so, da gibt es wahrscheinlich so Gräser unterm Eis, vielleicht irgendwo nicht ganz weit oben. Aber in fast jeder Klimazone gibt es Gras. Und überall ist Gras Grundlage für das Leben. Und es gibt viele, 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 viele Sorten Gras, die sich natürlich auch ihrem Lebensraum anpassen. Und man kann jetzt überlegen, wie ist das alles so botanisch und biologisch entstanden? Theologisch gibt es Leute, die haben sich auch darüber Gedanken gemacht. Und so lesen wir zum Beispiel im Psalm 104: Auf mein Herz preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Und dann kommen ganz viele Sachen, wo sich die Größe Gottes zeigt. Und eins ist, du lässt das Gras sprießen für das Vieh. Gott steckt hinter dem Gras. Und für den Psalmbeter hier ist es klar, Gott lässt das Gras sprießen. Natürlich hat er das angelegt in diesem Samenkorn, das wir ganz am Anfang gesehen haben. Aber er steckt dahinter. Er hat es erfunden. Und für den Psalmbeter ist es ein Grund, über eine Wiese zu gehen, einen Grashalm zu sehen und Gott zu danken und zu sagen, Gott, du lässt das Gras sprießen. Denn ohne Gras keine Kuh, keine Schokolade, kein was weiß ich was alles. Und deswegen heute mal beim Erntedankfest ein Hochlied auf das Gras. Weil Gott das Gras sprießen lässt und uns durch das Gras ernährt und in dieser Welt für Nahrung sorgt. Jetzt ist der Psalmbeter aber kein nur Grasanhänger, sondern er sagt, es gibt noch mehr. Und du lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Obst und Gemüse. Auch das lässt Gott wachsen. Auch das schenkt er. Und es ist ja unglaublich, wie viele Obst- und Gemüsesorten es gibt auf dieser Welt. Der Psalmbeter sagt sich, ich nehme mal drei, im Psalm 104, ich gebe mal drei Beispiele. Als erstes sind die Weintrauben. Aus den Weintrauben wird Wein. Und der Wein macht den Menschen froh. Und dann redet der Psalmbeter über Öl. Ich habe früher immer gedacht, als ich noch kleiner war und das gelesen habe, es geht um Erdöl. Ja? Bis mir irgendwann deutlich wurde, nein, er meint Olivenöl und dieses Öl macht den Menschen schön, weil ja, damals man sich damit eingerieben und gesalbt hat. Ein Freund hat mir aber gesagt, halt, mit deinem Erdöl warst du gar nicht so schlecht, weil die meisten Kosmetika beruhen auf Erdöl. Ja, also glaub's ruhig weiter, es ist nicht auch falsch, ist zwar historisch falsch, aber wissenschaftlich nicht ganz falsch. Also das Öl macht den Menschen schön. Und dann schenkt Gott Getreide, aus dem wir Brot herstellen. Manche machen auch Müsli draus, das gab es damals, glaube ich, noch nicht so. Aber das Brot macht ihn stark. Und dahinter steckt Gott. Er lässt es wachsen für uns. Natürlich gibt es da Olivenbauern, Winzer und Landwirte, die auch arbeiten, die sich Gedanken machen, die sich reinhängen, die planen und ernten und säen und diese ganze Arbeit machen. Aber trotzdem sind sie abhängig von Gott. Der Psalmbeter wusste natürlich auch, dass Leute dazu ihren Teil beitragen müssen, dass wir Menschen anpacken und tun müssen. Aber er sagt hier, passt auf, das Entscheidende schickt aber trotzdem Gott. Vom Himmel schickst du den Regen auf die Berge und gibst der Erde reichlich zu trinken. Und erst dann kann das Gras sprießen und die Pflanzen wachsen. Gott schickt den Regen. Auch hier können wir wissenschaftlich viel dazu sagen, wie das Wasser so rumdüst und so. Aber Regen machen ist schwierig. Gestern ein Bild gesehen, da waren lauter Leute in irgendeiner trockenen Region und haben versucht, den Himmel zu beschwören, dass es regnet. Wir sind abhängig vom Regen. Und auch dieser Regen ist eine Idee Gottes. Denn ohne Regen, ohne Wasser sieht's öd aus. Und das ist ein Bild vom letzten Sommer, wo wir es in Deutschland auch mal wieder gemerkt haben, wie es ist, wenn es nicht regnet. Denn ohne Wasser kein Leben, keine Pflanzen, kein Gras, keine Nahrung, keine Milka-Schokolade oder was auch immer. Dürre. Und für die Menschen damals in Israel und in den Mittelmeerländern war Dürre lebensgefährlich, lebensbedrohlich. Vor allem dann, wenn man nur so viel Getreide ernten konnte, dass es gerade fürs Überleben reicht, aber man nichts mehr hatte, um es auszusäen fürs nächste Jahr. Deswegen war Regen und Wasser entscheidend. Und deswegen ist der Psalmbeter Gott für das Wasser dankbar, für den Regen. Wenn man heute den Fernseher anmacht oder das Radio, ist Regen ja immer ein Grund zum Klammern und Klagen, weil man ist nicht so schön draußen und ist so nass und ist so eklig und so weiter. Aber wenn du mal einen Wasserhahn aufdrehst und es kommt nichts mehr raus, weißt du, wie wichtig Wasser ist, wenn irgendwo mal ein Wasserrohrbruch ist oder irgendwas passiert. Wir können auch für das Wasser dankbar sein. Und ich halte es auch für wichtig, dass wir in Deutschland darauf achten, dass das Wasser nicht in die Hände von Leuten kommt, die damit nur Geld verdienen wollen. Weil es eine Lebensgrundlage ist, die wir nicht zuletzt unserem Gott verdanken. Und übrigens, im Psalm 104 ist da nicht nur vom Wasser von oben, vom Regen die Rede, sondern da geht es auch, du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden. Zwischen den Bergen suchen sie, also die Bäche, ihren Weg. Sie dienen den wilden Tieren als Tränke. Wildesel löschen dort ihren Durst. An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester und aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Ein Bach, ein Fluss, wo das ist, da entsteht ein Lebensraum. Und hier in Deutschland könnte das so aussehen, habe das mal so ein bisschen mitgebracht. Hier seht ihr so ein Reiher, hier ein Eisvogel, hier ist ein Biber, hier eine Forelle, Blässhuhn. Hier unten sind Fische und Muscheln und Libellen und alles Mögliche an Pflanzen und Tieren. An einem Fluss entsteht Leben. Und dieses Leben hängt voneinander ab. Ist mittlerweile wissenschaftlich gut erforscht, da könnt euch die Petra wahrscheinlich mehr erzählen zum Lebensraum und Ökosystem Fluss. Aber ein Ökosystem, das Wort benutzen wir ja auch für sowas, ein Ökosystem heißt eigentlich ein Haus der Verbundenheit aus dem Griechischen. Das heißt, alles was da ist, ist miteinander irgendwo verbunden. Und wenn du irgendwo was dran zuppelst oder was kaputt machst, hat es Einfluss aufs Ganze. Alles hängt aneinander. Und anscheinend hat das auch der Psalmbeter im Psalm 104 schon beobachtet. Denn er sagt, du lässt Quellen entspringen und die werden zu Bächen. Und das dient jetzt den wilden Tieren als Tränke. Das heißt, die wilden Tiere bekommen dadurch Leben. Und er bringt als Beispiel die Wildesel. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet die Wildesel genommen hat. Vielleicht mochte er die besonders oder hatte einen daheim oder wollte immer schon einen haben. Aber der Wildesel wird so als Beispiel dafür benutzt, für die Tiere, die dort etwas zu trinken finden. Aber er beschreibt auch die Vögel, die dort Nester bauen, die dort leben. Und er erkennt an und sagt, das ist alles ein System, ein Lebensraum. Und er beobachtet das und sagt, hey, wenn da was fehlen würde, dann würde das alles zusammenbrechen. Anscheinend hat sich da einer ziemlich viel Gedanken gemacht, dass es funktioniert. Und während er so drüber nachdenkt, kommt er ins Staunen und richtet seinen Blick auf Gott und sagt, Herr, was für Wunder hast du vollbracht. Alles hast du weise geordnet. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Auf mein Herz preise den Herrn, preiset alle den Herrn. Halleluja. Er redet hier von Wundern. Wunder ist für uns ja immer ganz schnell so was Übernatürliches, was irgendwo so reingeflasht kommt. Wir alle sagen, boah, das kann eigentlich gar nicht sein, dass das geht. Und ist gegen die Naturgesetze. Und der Psalmgebeter sagt, halt. Dass die Naturgesetze überhaupt funktionieren, ist ein Wunder. Dass das alles so ineinander greift und funktioniert und dass so Nahrungsketten und Lebensräume, Ökosysteme funktionieren, das ist ein Wunder. Das ist weise geordnet vom Schöpfer. Und deswegen gebührt ihm das Lob. Ich war gestern vor einer Woche auf einer Tagung zum Thema Glaube und Wissenschaft. Und es hat mich wieder neu fasziniert, wie ein Referent herausgearbeitet hat, dass die Väter unserer modernen Naturwissenschaft, Newton und wie sie alle heißen, die haben nach Naturgesetzen gesucht. Warum das funktioniert? Und wisst ihr warum? Ihre Motivation war, dass sie an Gott geglaubt haben und gesagt, es gibt einen Gesetzgeber. Wir lesen in der Bibel, dass Gott Regeln und Gesetze macht und ordnet. Und diese Gesetze, die wollen wir jetzt auch entdecken. Also die Motivation war, vom Glauben an Gott herzukommen, sagen, boah, wir wollen wissen, wie hat Gott das gemacht? Und wenn Gott ein Gesetzgeber ist, dann muss es auch Naturgesetze geben. Da war nicht dieses Denken, wir spielen das jetzt gegen Gott aus, wir brauchen ihn nicht, sondern für sie war ziemlich klar, dass Gott das so gemacht hat. Und deswegen war bei vielen von ihnen dann auch ein Staunen und Lob, wie es hier im Psalm auch heißt. Übrigens, der erste und der letzte Vers im Psalm sind gleich. Auf mein Herz preise den Herrn, preist alle den Herrn, Halleluja. Und dieses Auf, das ist so eine Motivation vielleicht auch für uns an Erntedank. Erntedank ist so ein Fest gegen die Selbstverständlichkeit, gegen das, dass ich denke, das habe ich mir alles selber verdient. Und deswegen brauchen wir manchmal so ein Auf, Aufherz. Lobe Gott, danke ihm, denn ihm verdankst du dein Leben und ihm verdankst du auch die Lebensmittel, von denen du lebst. Und der Psalmbeter beschreibt es hier nochmal, indem er sagt, alle deine Geschöpfe warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit. Sie nehmen, was du ihnen ausstreust. Du öffnest deine Hand und sie werden alle satt. Das ist natürlich bildhaft gemeint, das ist ein Gedicht. Es ist nicht so, dass wir alle am Tag mehrmals zu Gott kommen und er dann steht und uns füttert wie kleine Kinder. Was es ausdrücken soll, ist, hinter all dem, dass wir leben können, steckt Gott und er versorgt uns. Er steckt dahinter und er versorgt unseren Körper, aber er versorgt auch unsere Seele mit Brot und Wein. Ein Symbol, das Gott für unsere Seele sorgt, ist das Abendmahl. Und erinnert ihr euch noch an diese Dreiheit vorhin? Ja, da waren die Trauben, da war der Wein und da war das Getreide, das Brot. Und Wein und Brot ist Stärkung für unseren Glauben. Und das Öl ist übrigens dann auch das Symbol für den Heiligen Geist, der in uns lebt und ja, der auch uns stärkt. Das heißt, Gott versorgt uns. Körper und Seele. Und was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber sie ist lustig. Die Geschichte, die soll ungefähr so Ende des 1800 noch was gespielt haben. Ein Landwirt, ein Bauer vom Dorf kam zu einem feierlichen Anlass in die Stadt, war er eingeladen. Er hat seine besten Klamotten angezogen, kam dahin und hat sich unter den ganzen feinen Leuten, die da in der Stadt waren, doch etwas unwohl gefühlt. Feierlichkeit lief ab, es war alles ganz okay und am Ende gab es ein Buffet. Und unser Bauer beobachtet das und er stellt fest, wie die ganzen feinen Leute plötzlich sich Teller schnappen und diese Teller so voll schaufeln, wie es irgendwie nur geht, zum Tisch laufen und dann alles reinschaufeln in sich. Unser Bauer geht auch hin, nimmt sich etwas, setzt sich an einen Tisch, stellt den Teller ab, setzt sich hin, senkt den Kopf und spricht ein Dankgebet. Seine Umgebung schaut ihn völlig entgeistert an und sie machen Witze über ihn. Und einer sagt dann so zu ihm, ja sag mal, das ist ja rückständig, aber klar, sie kommen ja vom Dorf. Machen das bei euch alle so, dass sie vor dem Essen beten? Der Bauer schaut ihn an und sagt, nein. Sagt der andere, ach, nur die ganz besonders altmodischen, oder? Sagt der Bauer, nein. Wissen Sie, bei uns ist es so, alles, was Mensch ist, dankt dem Schöpfer für seine Gaben, bevor sie essen. nur die Schweine in meinem Stall. Die stürzen sich gleich drauf und fressen alles weg, was da rum ist. Und deswegen die entscheidende Frage. Dankbarkeit gegenüber Gott ist etwas, was wir Menschen können. Dass wir zeigen können, dass wir ihm danken können für das Gute, was er uns schenkt. Dass wir uns freuen können daran, Gott die Ehre geben, dankbar genießen. Das unterscheidet uns nicht nur von den Schweinen. Dass wir Gott die Ehre geben. Wir sind sein Ebenbild, sein Gegenüber. Und deswegen reagieren wir auf das, was er uns gibt. Und deswegen, ja, deswegen ist es so, wie Psalm 104 schreibt: Herr, was für Wunder hast du vollbracht? Alles hast du weise geordnet. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Auf mein Herz preise den Herrn. Preist alle den Herrn. Halleluja. Dieses Lob Gottes, das steckt so tief in uns Menschen drin. Und deswegen wollen wir unserem Vater im Himmel jetzt auch Danke sagen und ihm loben mit dem nächsten Lied.